Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Zwischen Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Stammtisch. Heute leider ohne Nico, denn Nico ist nicht da, Nico hat keine Zeit. Es geht wieder die Zeit los, wo Nico sehr viel auf Reisen ist. Deshalb musste ich mir für die heutige Stammtischfolge etwas Neues überlegen. Aber ich hatte mit der Redaktion zusammen eine ganz gute Idee, wie ich finde. Und wir werden das heute so machen. Ich habe mir insgesamt 3 Gäste eingeladen. Und wir werden das rubrikweise machen. These der Woche werde ich heute mit Simon machen. Über die News spreche ich später mit Jara. Und die Release der Woche werde ich heute mit Yannick machen. Und die Hausaufgabe wird es dann erst die Woche darauf geben, weil das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das kann ich nur mit Nico machen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Simon sitzt vor mir im Zoom-Call. Wie geht's dir?
Gut, Digga, gut wieder. Ganze Wochenende krank auf der Couch verbracht, aber ich bin wieder fit und ich freue mich mega, hier zu sein. Also, ich habe richtig Bock. Ich war ja tatsächlich echt bei schon echt vielen Stammtischaufnahmen am Start, aber immer auf Seiten der Redaktion und nie quasi vorm Mikro. Und ich freue mich riesig, einfach jetzt mit dir ein bisschen hier zu labern.
Ja, safe. Ich glaube, das wird auch ganz gut funktionieren, da du ja auch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Simon ist leitender Redakteur von unserem Format Backspin Calling, was sich ja auch sehr viel mit deeperen Themen auseinandersetzt, würde ich, oder was heißt deeperen Themen, aber du weißt, was ich meine halt. Aber auch so über Thesen wird ja bei euch eigentlich auch gesprochen am Ende des Tages.
Eigentlich, ne? Nur.
Mhm. Ja, voll. Deswegen glaube ich, dass das heute ganz gut funktionieren wird. Hast du dir den Stammtisch der letzten Woche schon, ich denke mal, ich gehe mal stark davon aus,
dass du ihn angehört hast, aber also, ich höre den natürlich immer. Ich bin auch Stammi auf jeden Fall.
Ja, denn wie du weißt, jede Folge beginnt ja damit, dass wir Feedback einsammeln aus der letzten Woche. Die These der letzten Woche war, die 2010er haben bewusst den Anschluss verpasst. Da wäre meine erste Frage an dich. Konntest du was mit der These anfangen? Was hat sich etwas bei dir ausgelöst, deine Meinung
zur These? Auf jeden Fall. Also ich musste schon länger drüber nachdenken und bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich das auf jeden Fall supporte, was Shogun da erzählt hat. Shoutout an der Stelle, dass man das auf jeden Fall, ich meine, wir wollen es ja eh nicht pauschalisieren, es geht ja mehr um Strömungen, aber immer ein bisschen individuell betrachten muss. Und ich habe mir dabei gedacht, dass, wenn ich jetzt so Größen von damals angucke, wie Casper, Materia und so, die halt einfach immer einen komplett anderen Release-Zyklus gefahren haben, wie es halt heute ist. Aber es war halt einfach dann eine andere Zeit. Die haben alle 2-3 Jahre ihr Album rausgebracht. Da gab es auch nicht das große Social-Media-Marketing und so, wie es halt heute ist. Und das haben deren HörerInnen aber auch so mitbekommen damals. Und so sind die das gewohnt. Und deswegen, glaube ich, müssen die auch gar nicht auf sowas zurückgreifen. Und da passt es dann auf jeden Fall zu. Da trifft es zu, meine ich. Und wenn jetzt Materia einfach sagt, dass er ein Jahr lang Pause macht, ist es bei ihm kein Problem. Er hat eine riesen Fanbase, die da hinter ihm steht, die ihn kennt seit Jahren. Und dann kann er auch einfach mal nach über einem Jahr einen Song droppen. Oder wie lange ist der? Also, wann kam der letzte Materia-Song raus,
Digga? Also das letzte Materia-Solo-Album kam 2017 raus. 2018 kam ja noch das Live vom Ostsee-Stadion-Album raus. Aber das ist, also für die Zeiten, in denen wir leben, ist es schon eine bemerkenswert lange Zeit. Ne?
Muss man sich mal überlegen. Und klar, jetzt ist er halt natürlich jemand mit einer wahnsinnig großen Fanbase. Und ich glaube aber trotzdem, er muss sich da an nichts Moderneres anpassen und so, weißt du? Ich denke da auch zum Beispiel jetzt, Mackes bringt im nächsten Album raus. Und Mackes ist auch jemand, der alle Dekade mal gefühlt ein Album rausbringt und die Fans feiern es aber richtig ab. Und die freuen sich auch richtig drauf, dass dann was rauskommt. Weißt du, das ist dann auch so ein richtig schöner Kontrast. Im Gegensatz dazu, und das ist eben diese Sache mit so ein bisschen der Individualisierung, weiß nicht, jetzt ein Summer zum Beispiel, der fährt jetzt komplett einen anderen Film, der ist mehr in der neueren Generation drinne und alles, was da um Album geht, von, weiß nicht, Memes, die da drinne sind, über Marketing und anderen Sachen, Songstrukturen, fährt er einfach einen anderen Film und macht bewusst quasi, glaube ich, was er macht. Aber trotzdem, glaube ich, trifft es bei vielen anderen schon sehr gut zu einfach.
Ja, ich stimme dir da größtenteils auch zu. Ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns einfach noch ein paar Kommentare, ein bisschen Feedback durchlesen.
Gerne.
Eifel Gangster Beats hat nämlich geschrieben, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. 2 Euro ins Phrasenschwein, aber finde ich passend. Wenn sich die Spielregeln im Game ändern, muss man sein Hustle anpassen, um erfolgreich zu sein zu werden. Stimme ich mehr oder weniger zu, nur also dieses Missen finde ich halt nicht. Also wie gesagt, es gibt halt auch einfach genug Gegenbeispiele, wo man sieht, dass man das nicht zwingend machen muss und jeder am Ende des Tages den Weg gehen kann, den er gehen möchte. Was natürlich dann manchmal auch damit verbunden, dass dieser Weg auch manchmal etwas schwieriger sein kann. Aber ich meine, wenn man damit down ist, dann ist der Künstler ja auch cool damit, weißt du?
Auf jeden Fall würde ich so unterschreiben. Also ich glaube, auch müssen muss es auf jeden Fall nicht. Es ist immer interessant, wenn jemand einen anderen Weg geht als die anderen so. Also da macht es eine Ausnahme auch oft aus. Aber natürlich ändern sich da Zeiten und Spielregeln. Wie halt eben schon gesagt, ich glaube, wenn man da das über Jahre lang sich seinen Weg etabliert hat, dann muss man sich auch keinem neuen anpassen.
Mhm. Ja, gab aber auf jeden Fall auch ein paar Kommentare, die mit der These nicht so down waren, würde ich sagen. Charlie Opf auf hat nämlich geschrieben, die Jungs, die damals nicht versuchten, zukünftig auf Litfaß sollen abgebildet zu werden, um maximalen Profit zu bekommen, sind meist die, die wirklich Qualität zu bieten hatten. Nix gegen Sido oder Akapi, aber das Rap-Game ist so kommerz wie Fußball geworden. Es geht alles nur ums Geld, deshalb Support für den Untergrund, der es verdient hat. Ob Weekend, Herzog, 8-4, Pewee, 3+, Fortune, Retrogod, Eloquent und so weiter und so fort. Finde ich, also bin ich auch mit down, kann ich mit leben. Nur da stellt sich halt auch wieder die Frage, ich kann dir bestimmt aus dem Stegreif 2-3 Leute nennen, die sagen würden, dass die aufgezählten Künstler nicht mehr im Untergrund stattfinden, sondern im Mainstream.
Die sind auch jahrelang etabliert und ja, ich frage mich auch ein Stück weit, ist Kommerzialisierung schlecht? Also na klar es gibt Beispiele, wo das eine krasse Größenordnung erreicht hat, aber es ist doch auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig geil zu sehen, dass KünstlerInnen mit ihrer Musik sich finanzieren können und damit Geld machen können. Voll. Und das finde ich eigentlich eine super Sache.
Also ich würde auch sagen, grenzenlose Kommerzialisierung ist auf jeden Fall schon problematisch, würde ich sagen. Also wenn es einfach nur darum geht, Klicks zu machen, Geld zu generieren und die CDs zu verkaufen, finde ich schon, dass das problematisch sein kann. Aber ich meine... Ich meine, die Jungs haben ja nicht, kannst du nehmen, wen du willst, aber es wurde ja nicht angefangen zu rappen, nur im Untergrund zu bleiben. Ne? Man wollte es ja irgendwie auch immer damit rausschaffen. So. Und ist eigentlich der logische Schritt, dass man sich dadurch dann irgendwann den Lebensunterhalt finanziert. So. Und ich glaube, damit ist am Ende jeder glücklich und down.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Haltungsfrage. Also, wenn du jetzt einfach Werbung für Online-Casinos machst, und irgendwie eine sehr, sehr junge Zielgruppe hast, dann finde ich das schon eher verwerflich. Aber wenn du jetzt deine Musik machst und dich damit finanzieren kannst, das ist doch das Geilste, was es gibt, oder?
Auf jeden Fall. Also stimme ich dir eigentlich auch nur zu. Welchen Kommentar ich auch ganz lustig fand, war der von Yoshi offiziell, der geschrieben hat, kann dir sonst mal ein 16- bis 18-Jähriger bestätigen, ob das Live-Goals sind, wenn dein Lieblingsrapper einen Eistee droppt? da haben wir uns ja vorhin im Vorgespräch unterhalten. Also wahrscheinlich wären wir in dem Alter gewesen, hätten wir das schon gefeiert, oder?
Ey, übelst. Ich habe so viel Schrott damals gekauft. Ich habe so viele Boxen zu Hause hängen. Also nicht mehr zu Hause, aber ich habe die alle in den Keller geräumt, weil ich ab einem gewissen Punkt dachte, Alter, was machst du damit? Aber ich habe alles gekauft früher. Wenn ich jetzt in dem Alter wäre, 16, 18, 18 vielleicht nicht, aber ich würde mir den Eistee direkt reinziehen, so.
Ja, safe. Wobei ich echt immer noch sagen muss, dass der mir für 0,75 Liter immer noch ein bisschen zu teuer ist, aber vielleicht bin ich auch einfach
eine Zielgruppe.
Ich glaube, der kostet 1,50. 0,75.
Ich finde auch, also Digga, die Pizza vergleichsweise ist auch schon teuer für so eine Pizza, weißt du?
Ja, auf jeden Fall, aber das ist dann geschicktes Marketing, würde ich sagen.
Digga, wie gesagt, ich habe mein gesamtes Taschengeld für Boxen ausgegeben, die jetzt im Keller verstauben, so, wo ich nicht mehr weiß, was ich damit machen soll. Wenn irgendwer Interesse hat, Leute, schickt mal DM, wisst Bescheid. wenn die jemand haben will, gerne so. Ja. Besser, als wenn sie im Keller verstauben.
Wollen wir noch, einen nehme ich noch mit, einen letzten Kommentar von Yoshi, auch wieder Yoshi. Das ist ja der gleiche, der es mit dem Meister geschrieben hat, wusste ich gar nicht. Ich dachte, der hätte nur einen Witz da gelassen.
Gang.
Naja. Er hat sich aber noch anders geäußert, und zwar hat er geschrieben, das ist aber auch so ein Generation-Ding, oder nicht? Also wenn du als 2010er oder früher als Rapper angetreten bist, war es auch ratzfatz Wack oder Sellout bei solchen Moves. Du hast eher angefangen mit Mucke und der Rest hat sich ergeben. Und die Jungen, die heute Und die Jungen, die heute antreten, kommen ja noch vor der ersten Single gefühlt mit der Produktpalette wie Rewe. Die vermarkten sich komplett, in Klammern kompletter. Weil auch Knete teilweise die größere Motivation als früher ist, denke ich. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Knete die höhere Motivation ist. Aber ich glaube, es ist einfach deutlich einfacher mittlerweile, an diese Knete zu kommen.
Ja, und wo ich auch wieder sagen muss, finde ich jetzt nicht schlecht. Klar, früher hat man Kunst nur der Kunst deswegen gemacht. Man wusste nicht, dass man damit Geld machen kann. Heute kann man das. Heißt aber auch nicht, dass es jeder nur deswegen macht. Und es hat auch wirklich nicht jeder, der gerade rauskommt, eine Kammer. Also muss es ist nicht so, es hat nicht jeder eine Produktpalette bei Rewe. Weil was will Rewe oder sonst irgendwer mit einer Werbefigur, die keine Reichweite hat, so.
Ja, safe. Ja, ich glaube, vom Feedback her zur These, zur Show reicht das so. Ich will euch auch gar nicht zu sehr auf die Folter spannen, denn wir haben natürlich auch wieder eine spannende These im Gepäck. Und ja, Simon, ich würde sagen, wir starten einfach mal, ne?
Sehr gerne.
Rein ins Geschehen.
Ich stell mal eine These auf.
Meine These.
Jeder Verse eine These, als wäre ich Martin
Luther. These. Rap ist gut für Seele und Körper.
These der Woche ist, Deutschrap wird auch nach 30 Jahren nicht ernst genommen. Bevor ich einsteige, Simon, dein erster Eindruck. Was löst es in dir aus?
Ich habe es sehr gefühlt. Ich habe da eine kleine Story für dich. Als ich 2019 habe ich meinen Job in Frankfurt gekündigt, weil ich zu Backspin gehen wollte.
Mhm.
Und ich erinnere mich noch...
Schachzug?
Ja, na klar. Shoutout Backspin an der Stelle. Wisst Bescheid. Und ich erinnere mich noch daran, dass eine Kollegin damals auf mich zugekommen ist oder ich habe mich mit ihr unterhalten und die meinte, yo Simon, so was machst du jetzt, wo gehst du hin? Und ich habe gesagt, ja, ey, ich gehe nach Hamburg, Backspin, Hip-Hop-Magazin, richtig Bock. Und
die war ein bisschen
verwirrt und hat mich so ein bisschen perplex angeguckt und meinte so, ja, okay, und was machst du dann damit? Also, wen willst du damit erreichen? Wie willst du damit irgendwie das als Job machen so? Und
wie alt war die Dame, mit der du gesprochen hast?
Ich weiß nicht, bestimmt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ein gutes Stück älter als ich auf jeden Fall.
Okay.
Und mich hat es damals erstmal halt ein bisschen schockiert, so, weißt du, weil wir beschäftigen uns ja wahnsinnig viel mit der Materie und für uns ist einfach Deutschrap größte Jugendbewegung, weißt du, jedes halbe Jahr, vielleicht noch eher, reden wir darüber oder sagen wir, ey, Deutschrap war noch nie so groß wie jetzt.
Mhm.
Und da war ich erstmal ein bisschen geschockt und hab dann aber natürlich wieder gemerkt, na klar, in anderen Gesellschaftsgruppen oder im Großteil der Gesellschaft ist es halt nicht so angekommen. Die sind halt außerhalb dieser Bubble, auch wenn diese Bubble für uns sehr, sehr groß ist und es ist sie ja auch eigentlich, kommt es bei vielen nicht an.
Mhm.
Und
Finde ich einen ganz guten ersten Eindruck von dir. Ich würde es mal sagen, ich steige jetzt mal inhaltlich ein bisschen ein, erzähle dir ein bisschen was und im Anschluss quatschen wir so ein bisschen. Ja, und zwar hat Vega vor ein paar Wochen bei UFM im Interview gesagt, hat er gerade über genau dieses Thema gesprochen, hat seinen Unmut geäußert über die Außenwahrnehmung vom Deutschrap und hat auch gesagt, dass es ihn stört, dass Rapper und RapperInnen teilweise immer noch, teilweise parodiert werden oder einfach immer noch nicht ernst genommen werden für das, was sie es eigentlich mittlerweile wert wären. So, und auch so dieses klassische Ding mit Baggy Jeans, schiefe Cap und Yo, ist es ja, also das sagen wir ja tatsächlich nicht nur aus Spaß, also das gibt's ja immer noch.
Das Klischee, das hat sich wirklich seit 30 Jahren
passiert
gehalten.
Ja, das so. Passiert ja immer noch so, ja genau. Und deswegen haben wir uns halt die Frage gestellt, nach Pop ist Deutschrap mittlerweile das zweiterfolgreichste Genre und da ist ja natürlich immer die Frage hingestellt, ob auch nicht schon Sachen, die als Pop gezählt werden, immer noch aus dem Rap-Bereich kommen. Ich meine, Bowser ist ein Künstler, den man auch easy peasy als Pop-Künstler taggen könnte. So. Genau, und die Frage ist, mit der zunehmenden Präsenz hat sich automatisch auch der Respekt für das Genre und die Kultur erhöht. Dem wollen wir jetzt nachgehen. Und zwar fütter ich die These mal ein bisschen mit ein paar Pro- und Kontrapunkten. Was spricht denn dafür, dass Deutschrap immer noch nicht ernst genommen wird? Also ja, die Liste ist lang, wie du siehst. Also ich weiß nicht, wenn du dir deutsche Comedy anguckst, deutsches Kabarett, meist auch von Leuten, die nicht in unserem Alter sind, sondern schon noch eine Generation älter, so Caroline Kebekus, Martina Hill, die ist ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen älter. Wenn es um Hip-Hop geht oder um Rap, ist es immer noch sehr oberflächlich, dieses Yo, ich bin Proll, oberflächlich. Es wird ein sehr lächerliches, stumpfes Bild gemalt, schiefe Cap, Goldkette, wir können uns gar nicht richtig artikulieren und so weiter und so fort. Die 1Live-Show Barbobus ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe mir da heute auch nochmal eine Folge von reingezogen und ist mir dann auch direkt wieder aufgefallen. Man kann aber nicht sagen, dass deutscher Rap komplett boykottiert wird, so vom Mainstream, würde ich sagen. Also auch, also okay, wenn ich jetzt hier vom Mainstream spreche, rede ich jetzt eher so vom Mainstream-Fernsehen und Medien. Hast du nicht gesehen? Da sitzen ja mittlerweile auch deutsche Rapper in Castingshows in der Jury. Ich meine, Max Herre, Fanta 4, Sido waren alle schon bei The Voice, Shirin David und K1 waren auch schon bei DSDS. Aber so richtig gut rübergekommen ist es bei mir noch nie so wirklich. Also die Leute sind dann auch wirklich gebrandmarkt mit Hallo, ich bin Hip-Hopper und werden auf ihr Genre reduziert und ja, werden auch immer wieder mit Klischees konfrontiert, also mit Klischees konfrontiert so.
Ey, komplett. Also ich habe ich weiß gar nicht, wie ich drauf gestoßen bin, vielleicht irgendwie über Social Media, habe ich auch aus einer Castingshow gesehen, kann sein, dass das The Voice war oder so. Mhm. Und da wurden auch Rap-Songs performt von vor 10, 15 Jahren so. Und ich weiß nicht, wenn man das länger verfolgt und ich habe mir den Auftritt angeguckt oder die Show und war so, oh ja, der Song ist schon Classic so.
War das zufällig ein Lose Yourself-Video?
Oder nee, was wurde da gerappt? Ich glaube, es war ein Sido-Song. Also das war Sido, also ein Sido-Song und noch was anderes. Also es war so ein Compilation-Video. Und die haben halt diese Rap-Songs performt und ich finde jetzt von der Performance nicht so krass gewesen. Mhm. Und die Leute haben es aber übelst gefeiert. Aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, sie feiern jetzt, sie verstehen das und feiern das, sondern ich hatte das Gefühl, die finden es einfach geil, mit den Armen zu wedeln, hoch und runter. Und das ist so das Exotische. Und deswegen finden sie es witzig und deswegen finden sie es gut. Und dann, weißt du, ist es quasi da im Mainstream angekommen. Aber ich finde noch nicht so, dass es
Es ist nicht real.
Nee, und es wird nicht ernst genommen, was ja genau
also dieser, es geht der ja Impact gar, dieser These ist. Ich würde sagen, das Problem ist ja hier, es geht ja gar nicht darum, irgendwie die Hip-Hop als Kultur irgendwie ernst zu nehmen, zu wertschätzen oder auch überhaupt erst das auch zu sagen, dass es eine Kultur ist. Ne? Also ich meine, da sind wir an dem Punkt, sind wir in Deutschland ja an einigen Stellen teilweise noch gar nicht. Und ich kann schon verstehen, warum dann trotzdem deutsche Rapper in solchen Shows sitzen. Es sind dann meist halt aber auch die, von denen man eh denkt, also weißt du, es passt, ne? Also Sido überrascht nicht so, Everybody's Darling, Fanta 4, können sich auch alle Älteren drauf einigen, so weißt du. So, und ich glaube, da wird ja eher mehr versucht, irgendwie auch dadurch, dass Rap und Hip-Hop so präsent ist, da einfach nochmal ein bisschen, einfach die Quoten zu steigern, ne? Also, die haben ja am Ende was davon.
Komplett, ich glaube, das sind dann halt einfach die Exoten, die sie sich halt einladen, die halt natürlich in der Zielgruppe eine krasse Präsenz haben, einfach, weißt du?
Ja, voll. Voll. Ich habe auch tatsächlich dieses Jahr mal in die aktuelle DSDS-Staffel reingeschaut und da ist Rap jetzt auch etwas mehr da oder es wird zumindest zugelassen. Ich meine, das war ja vor ein paar Jahren immer noch ganz anders. So, aber
also du meinst, die Leute, die da hinkommen zu dem Casting, die performen mehr Rap so?
Genau, ja, okay. Aber es ist ja, oder beziehungsweise es wird jetzt auch zumindest in den Shows gezeigt, so, ne? Aber es sind dann auch meistens immer die gleichen Leute so. Also es ist dann immer noch Apache und Kapital so. Ich meine, vor 5 Jahren wäre es wahrscheinlich Eminem gewesen, der da einen Song bekommen hätte. Deswegen ist es halt auch, also es ist ja. Ja, klar, also wundert mich nicht, dass man dann irgendwo an der Oberfläche rumkratzt, so, aber es ist dann auch wieder, ja, es ist, es kommt einfach nicht wertig und real rüber, weiß nicht. Also ich glaube, da sind wir uns beide ja, der gleichen Meinung. Sido ist auf jeden Fall auch zu erwähnen. Sido auch, ja, gern gesehener TV-Gast, würde sagen, der macht das auch ganz gut. Findet sich da auch immer, also das passt voll, finde ich. Also,
das ist seine Passion auch, glaube ich. Der ist halt auch ein Entertainer so.
Voll,
das für sich entdeckt.
Ja, wir haben ja auch letzte Woche über ihn gesprochen und ich finde, da merkt man das, also es gibt ja Künstler, die mehrheitlich auch einfach nur Rapper sind, aber Sido kann halt auch einfach mehr. Also der kann rappen, kann aber auch entertainen, wenn er Lust hat, macht er eine Show, dann geht er hier in die Jury und das ist alles, es wirkt sehr organisch, finde ich.
Also das ist auch wirklich, Sinn. Ich finde, Sido ist ein Typ, ich glaube wirklich, der macht alles, was er macht, weil er einfach krass Bock darauf hat. Ob das jetzt Streams sind, eine Show sind, ob der irgendwo zu Gast ist, der findet es witzig, es macht dem Spaß, der kann das gut, der entertaint und das ist, glaube ich, einfach seine Motivation dahinter.
Ja, voll. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, Sido hat ja nämlich auch 2016 schon mit Savage genau über dieses Thema gerappt, über diese falsche Außenwahrnehmung von anderen Medien im Mainstream. Und da würde ich auch ein paar Zeilen zitieren. Sie reden über Hip-Hop, sie finden uns witzig, doch wir stürmen die Redaktion und schreien, fick dich. Wenn wir alles klein hauen, fragen sie, spinnt ihr? Doch das ist Hip-Hop, Motherfucker, so sind wir. Also da zeigt ja auf jeden Fall auch, dass es irgendwo Gräben gibt.
Voll, das war auf Motherfucker, ne?
Ja, genau, ja. Was aber halt auch zeigt, dass die Leute aus der Kultur vielleicht auch einfach nicht verstanden werden wollten. Weißt du?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und es geht noch weiter. Also ich finde, der Track ist wirklich ein Paradebeispiel für dieses Thema. Deswegen werde ich hier gerne noch ein bisschen mehr zitieren. Sie reden über Hip-Hop da bei RTL, aber dass sie keine Ahnung haben, merkt man schnell. Finde ich auch nämlich. Halaschka glaubt, dass jeder Rapper Schwule hasst. Klischee. Und immer läuft Bushido bei Berichten über den Jugendknast.
Das finde ich so
Stichwort
krass.
Stichwort Generation Bushido. Ich weiß nicht, ob du die Bild-Headline kennst. Aber wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, ich finde nur diese Zeile, das sagt so viel. Und immer läuft Bushido bei Berichten über den Jugendknast.
Mhm.
Also ja, dieses ständige Kriminalisieren und so weiter. Ist was gar nicht klar geht, finde ich.
Ja, nee, also ja, voll. Aber ich würde gerne noch mal kurz die Zeilen zu Ende zitieren, weil hier echt noch ein paar lustige dabei sind. Sie reden über Rapper da am ZDF, sie philosophieren über Newcomer wie Echo Fresh. Das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Viel noch über Echo Fresh als Newcomer geredet wird. Für die ist Peter Fox ein Gangster-Rapper, ihr Opfer, lasst Hip-Hop in Ruhe, nehmt die Hände weg da. Ja.
Ja, ist ja klar, dass er so denkt, wenn halt Hip-Hop so rezipiert wird einfach.
Ja, voll. Und er ist ja sogar einer, der da trotzdem noch in dieser, der ist ja auch Teil dieses TV-Dings, aber der hat da wahrscheinlich dann die wirklich guten Insights drauf, so, ne?
Mhm, auf jeden.
Ja.
Ich finde es so krass, was diese Zeile aussagt. Immer läuft Bushido bei Berichten über den Jugendknast. Diese Pauschalisierung, Rap sei kriminell, Rapper sind kriminell, ohne überhaupt zu reflektieren, woher das kommt. So, viele Leute, die Rap machen, die rappen über Probleme, weil sie aus Umfeldern kommen, in denen viele Probleme herrschen, weil das sind finanzschwache Umfelder. Mhm. Es gibt sehr, sehr wenig, was es da an Perspektiven gibt. Und auch dieses Gegenbeispiel, wenn dann Rapper mit Geld flexen, so, weißt du, dann heißt es, die prahlen. Aber man muss ja hinterfragen einfach, dass diese Leute in der Regel aus Umfeldern kommen, wo sie nichts hatten. Weder Zukunftsaussichten, noch irgendwie Geld, noch sonst was. Und sich darüber dann lustig zu machen, und das finde ich, steht hier in der Recherche sehr gut, sich darüber unreflektiert lustig zu machen, ist schlichtweg diskriminierend. Und das würde ich einfach so unterschreiben.
Ja, voll, vor allem, also ich finde diese Floskel, Rap ist nur oder Hip-Hop ist nur ein Spiegel der Gesellschaft, also ich kann die Phrase manchmal gar nicht mehr hören, aber am Ende des Tages ist es doch so, weil also wenn die Leute dann Geld und Autos hinterhergeiern, dann wurde denen das davor halt auch vorgelebt. So, also du wirst ja nicht als geldgieriger Kapitalist geboren, weißt du? Also ja. Das ist ja nicht in deiner DNA verankert. Ja, finde ich auch voll der wichtige Punkt. Am Ende ist diese schlechte, ja, dieses sich nicht intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, halt am Ende wirklich ein Diskriminierungsproblem. So, und das wird uns am Ende des Tages bringt das halt einfach auch niemandem was. So, und eigentlich könnten oder die große Allgemeinheit, also es hätte ja auch einfach super den Wert, so wenn man sich damit
interessiert. Es hätte einen riesigen Wert.
Also guck dir doch, also nochmal, wir kriegen die Verhältnisse in Amerika eh nie hin, aber also wir können trotzdem viel, viel mehr machen so. Und das passiert hier einfach nicht, einfach weil dieses Genre immer noch diesen Stempel aufgedrückt bekommen hat, den man sich wahrscheinlich auch irgendwo selbst erarbeitet hat. Aber wenn man dann mal einfach mal hinterfragt, wo das herkommt, dann sind die Einfachen schon deutlich simpler,
Paul,
würde ich sagen.
Und ich hab eine Theorie dazu.
Mhm.
Und zwar ist, das habe ich mir so ein bisschen dabei gedacht, Rap ist ja eine Musikrichtung, die sehr vielschichtig ist. Und so wie wir sie wahrnehmen, auch das Ganze, also Probleme sehr direkt kommuniziert und direkt sagt, was sie sagen will.
Ja, voll.
Und ich glaube aber, dass trotzdem viele Leute, die sich nicht damit befassen, nicht mit Hip-Hop befassen, diese Direktheit nicht wirklich raushören können, weil die sich nicht intensiv damit befassen, weißt du? Wenn du jetzt, du kannst viele Texte nicht nebenbei hören und dann sagen, du verstehst die. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Wenn ich jetzt an zum Beispiel Hafti denke, wieder am Block. Ich könnte mir richtig vorstellen, dass ganz viele Leute diesen Song hören, nebenbei, und die hören nur die Triggerpoints. Die hören, okay, er ist am Koks-Dealen, er hängt am Block, er macht da irgendwie seine Deals. Und aber nicht einfach diesen Kontext wahrnehmen, von dass er darüber rappt, ja, ich bin am Dealen, weil ich keine andere Chance habe, so, weil es keine Perspektive gibt und die Gesellschaft mich einfach ablehnt. Ich krieg keine Ausbildung, ich krieg keinen Job, so. Und das kriegen die Leute aber, glaube ich, nicht wahr, weil sie nur auf diese Triggerpoints achten oder diese Triggerpoints dann einfach nur mitbekommen. Das war so die Theorie, die ich dabei aufgestellt habe.
Nee, ich glaube, die Theorie macht derbe Sinn. Ich glaube halt auch, so älteres Publikum lässt sich auch einfach, also die sind extrem irritiert, sobald da explizite Sprache fällt, glaube ich auch. So.
Voll, natürlich, natürlich.
Und es gibt ja auch Rapper, die das in anderen Kontext benutzen, um es gar nicht als Beleidigung zu werten oder so. Ich glaube, dass man das auch nicht zwingend versteht, wenn man, also wenn meine Eltern sich Audio und Jessin reinziehen, dann müsste ich das, glaube ich, schon erklären, weißt du?
Ja, das sind halt auch, ey, Audio 88 Jessin, es gibt so ein paar Beispiele, wo du schon wirklich krass reingehen musst. Und es ist auch klar, dass bei vielen Leuten das Interesse nicht besteht, sich da so krass reinzufuchsen. Aber dann finde ich auch, sollte man sich nicht anmaßen, sich darüber lustig zu machen oder zu glauben, man wüsste, was da gesagt wird, so,
voll,
wenn man
es nicht
weiß.
Ja. Ja, um das Thema jetzt aber auch noch ein bisschen Wohltun zu Ende zu bringen. Es gibt auch ein paar Punkte, wo wir uns schon berechtigt Hoffnung machen können, dass es schon auf dem Weg der Besserung ist. Wenn wir an Deutschrapper, DeutschrapperInnen, Talkshows denken, die mittlerweile, also die immer noch ab und zu hier und da eingeladen werden, gibt es ein extrem gutes Gegenbeispiel, wie es früher lief. Also ich würde sagen, heute werden auch Rapper in Talkshows eingeladen. Also ich, als Beispiel war jetzt, ich glaube, Disaster war im Zuge seiner Promophase öfter mal Talkgast bei öffentlich-rechtlichen Sendungen.
Ich weiß, der war bei Deep und Deutlich zum Beispiel, NDR,
super gut.
Richtig, richtig gut gemacht.
Ja, und da wird er halt, also wurde er irgendwie aufgrund seiner Expertise zu politischen, gesellschafts- und systemkritischen Themen halt eingeladen und es wurde halt nicht darauf rumgeritten, dass Disaster eine kriminelle Vergangenheit hatte und so. Und das sind auf jeden Fall die, ja, Ansätze, wo es in die richtige Richtung geht, aber mein Gegenbeispiel, was ich gerade noch erwähnen wollte, war 2011 Bushido und Sido bei Markus Lanz. Ich habe mir das Video tatsächlich vor ein paar Wochen nochmal reingezogen, als mir derbe langweilig war vermutlich, gehe ich mal von aus, sonst hätte ich es mir nicht reingezogen. Aber das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie es falsch laufen kann. Also ich weiß nicht, ob du das Video kennst. Ich würde es dir tatsächlich sogar empfehlen, nochmal zu gucken, wenn dich das Thema eh interessiert, weil also da läuft wirklich alles falsch. Also Sido ist da noch der besser wegkommt, aber Bushido wirklich eine Stunde lang wird er einfach, also der hat dann auch noch so eine Hauptkonkurrentin in dem Gespräch so und das ist richtig, richtig unangenehm auf jeden Fall, kann ich dir nur
empfehlen. Glaube ich, ey.
Aber ja, da gibt es auf jeden Fall zumindest schon mal ja die ersten Schritte in die richtige Richtung und auch ein Format, was man erwähnen könnte, ist Germania. Das featuret häufig Rapperinnen und da geht es halt um die Geschichte von denen, wie die hergekommen sind, aufgewachsen, was die bewegt hat zum Rap und so. Also da wird sich auf jeden Fall mit dieser Kultur auseinandergesetzt und sie wird auch irgendwie überhaupt als Kultur wahrgenommen und nicht nur als reine Yo, wir machen ein bisschen Rap und tragen alle Baggy Pants. Das ist es nicht und ja, Arte Trax ist auch ein gern gesehenes Beispiel.
Auf jeden Fall.
Nico ist da ja auch immer involviert in einige Projekte da und die hatten auch letztens sogar einen Beitrag, der sich der Frage angenommen hat, ob Deutschrap kulturelle Aneignung ist. Also da ist ja also auch im Kern zum ersten Mal diese, ja, es ist eine Kultur, so, was man auch nicht zwingend von allen immer hört.
Kann man auf jeden Fall empfehlen, auch ey, ich weiß nicht, die haben einen Bericht über den Anschlag in Hanau und so Sachen, über Polizeigewalt. Da wird das auf jeden Fall auch in einem sehr schönen und ernsthaften Level auf jeden Fall behandelt.
Ja, safe. Ja, die Liste ist lang. Aber ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ob das am Ende was bringt, wissen wir nicht.
In der breiten Masse ist es auf jeden Fall halt noch nicht. Und vor allem ab einem gewissen, wahrscheinlich eine Alterskurve, nimmt es prozentual sehr stark ab.
Ja. Ja, Simon, hast du noch was zur These zu sagen? Ich weiß nicht, also wir können ja sonst noch mal kurz drüber quatschen, aber ich glaube, wir haben das auch schon ein bisschen gemacht, so wie viel Schuld Deutschrap dann auch irgendwie im eigenen Image hat, weißt du?
Boah, ich glaube gar nicht so viel, weil immer sehr stark auf Extrembeispiele gegangen wird. Und auch wenn, es gibt Sachen, die nicht geil laufen und es gibt Sachen, die man da zu Recht kritisiert. Rap ist, ist nichts, was kritikfrei ist und das muss man anprangern.
Aber das tun wir ja auch bei uns innerhalb der Szene.
Genau,
also ich würde schon sagen, dass es das immer noch gibt. Es ist mittlerweile echt vielleicht schwieriger geworden, da manchmal einen Konsens zu finden, weil wir in einem Zeitalter leben, wo gerne geschrien wird und nicht argumentiert, aber
ja,
das gibt es immer noch.
Ja, voll. Und Rap ist so groß, so vielschichtig. Wir haben so viel und sich da auf einzelne kleine Beispiele rauszupicken und das auf die ganze Szene zu übertragen, finde ich einfach falsch.
Mhm. Ja, ich glaube auch, als Fazit kann man einfach mitnehmen, wie so einfach, also die Lösungen sind am Ende des Tages gar nicht so schwer, ne? Man muss sich einfach intensiv damit auseinandersetzen. So. Und ich meine, hier stecken ja auch am Ende des Tages, steckt hier viel Potenzial. Und ich meine, Hip-Hop ist nicht umsonst so groß. So, also da steckt was dahinter. Es ist nicht nur Mucke, es ist nicht nur Pop, es sind nicht nur Verkaufszahlen, es ist wirklich mehr so. Ich glaube, sonst würden wir jetzt auch nicht hier sitzen und eine halbe Stunde drüber quatschen, weißt
ja,
du?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr auf das Feedback aus der Community gespannt. Und was mich noch interessieren würde, wenn sich da irgendwer auskennt, mich würde brennend interessieren, wie es in anderen Ländern aussieht, wie ihr das in anderen Ländern wahrnimmt, jetzt mal abgesehen von USA, wie ist das in der Türkei, wie ist das in Frankreich? Wenn ihr da irgendwie Infos habt, haut es auf jeden Fall in die Kommis.
Ja, safe. Ja, was auch natürlich wieder eine Wahnsinnsüberleitung ist, Simon, danke für die Vorlage. jetzt seid nämlich ihr an der Reihe, ja, kommentiert mit auf unseren Socials, wie immer, schreibt mir meine DMs, könnt auch gerne diese Woche mal Simon schreiben. Nico wird es wahrscheinlich nicht so interessieren diese Woche, aber ja, die These lautet, Deutschrap wird nach 30 Jahren immer noch nicht ernst genug genommen. Nee, wird ernst Deutschrap genommen. Wird auch nach 30 Jahren nicht ernst genommen. Genau, das ist die These. Der Woche, ja. Simon, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Gerne. Und ja, wir sehen uns dann, hören uns dann gleich wieder, wenn es um die News der Woche geht. Zusammen mit Jara. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Meine Fresse in die News. Ich will nicht in die News, in die Presse.
Wo sind die Newspapers?
So. Und nachdem ich jetzt mit Simon die These der Woche besprochen habe, wo ihr natürlich dazu eingeladen seid, fleißig zu kommentieren und euren Senf zur These abzugeben, ja, begrüße ich euch jetzt zur nächsten Kategorie des heutigen Spezialstammtisches. Ja, die News der Woche, heute mit niemand geringerem als Jara. Was läuft, was läuft?
Nicht viel, und bei dir?
Ja, muss, ne? Läuft, wie es läuft. Aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein wenig über News zu sprechen, denn ja, in einer Woche Hip-Hop und Rap ist natürlich wieder eine Menge passiert. Ich würde sagen, ich steig einfach mal ein, damit du noch ja, ein bisschen zuhören kannst. Denn meine News der Woche kommt von Nas, der gestern Abend tatsächlich auch sogar noch sein Grammy gewonnen hat für sein Album King's Disease. Also Shoutouts und Gratulation an dieser Stelle. Das ist aber nicht die Hauptnews. Die News ist, dass er am 4.3. ein Interview mit der Financial Times gemacht hat. Vom 4.3. war das, hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Ich bin jemand, der sich gerne wiederholt. Und Nas hat da folgendes Statement gedroppt. I appreciate what's out there, but there's no one keeping me up at night. I hear a new rap record and think it's great, but I don't listen to it the next week. Ja, ziemlich starker Tobak von Nas, wie ich finde. Also er zielt einfach darauf ab, dass er nach wie vor findet, dass sehr viel coole Musik rauskommt, aber dass diese Musik ihn einfach nicht mehr so krass packt und er nach einer Woche schon den Song wieder vergessen hat. Das war so mehr oder weniger meine News der Woche. Ich kann natürlich auch noch ein bisschen mehr zum Artikel erzählen oder auch zu Nas selbst, auch wenn Nas eigentlich den meisten bekannt ist. Seit 94 schon am Start, also fast drei Dekaden ist er schon am Rappen und auch immer erfolgreich gewesen. Ach ja, was ich auch eventuell noch erwähnenswert finden würde, also es ist jetzt kein alter schwarzer Mann, der sich jetzt wieder gegen die neue Rap-Generation aufregen möchte, denn das ist es nicht, denn er hat auch im Interview ein paar gute Sachen erzählt, meint auch, dass Pop Smoke aus Brooklyn, dass er ihn zum Beispiel extrem spannend findet und auch von ihm beeindruckt ist und ihn sogar als Young King betitelt hat. Also es ist nicht so, als hätte Nas keine Liebe für Hip-Hop über. Aber ja, über das Thema würde ich gerne mit dir sprechen tatsächlich, Jara. Wenn, was denkst du? Ich meine, wir haben ja uns auch im Vorhinein ein bisschen ausgetauscht so und du meinst, dass du mit seinem Spruch nicht so viel anfangen könntest, oder? War das richtig?
Ja, ich sehe das irgendwie ein bisschen anders. Ich merke vor allem in letzter Zeit tatsächlich, dass sich inhaltlich, zumindest jetzt im Deutschrap, ich bin ja eher ein bisschen am Rande immer nur beteiligt, was Ami-Rap angeht. Mhm. Aber im deutschsprachigen Raum finde ich schon, dass sich inhaltlich da echt wieder interessante Themen auch auftun. Und jetzt, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass durch die Corona-Zeit alle zu Hause waren, sich unheimlich viel mit sich selbst beschäftigt haben und da richtig gute Musik schon veröffentlicht wurde und auch, glaube ich, dieses Jahr noch kommen wird. Ich habe momentan wieder viel mehr Spaß an Musik als letztes Jahr oder die vorherigen Jahre irgendwie.
Ah, krass. Weil ich sehe das tatsächlich so ein bisschen wie Nas. Also ich fühle das schon ein bisschen. Ich würde aber gar nicht sagen, dass zu wenig gute Musik rauskommt oder so. Ich habe eher das Gefühl, dass einfach zu viel Musik rauskommt. So, und dass wir einfach, ich bin sehr großer Albenliebhaber, so, aber mittlerweile kommen jede Woche 50 neue Singles raus, dann auch 3, 4, 5 neue Alben, so, und ich bin auch einfach niemand, der sich das einfach im Vorbeigehen anhört, so, sondern ich will mich dann einfach auch gerne mal hinsetzen und das Album bewusst hören, aber ich habe einfach das Gefühl, dass das geht gar nicht mehr. Also wenn du dem noch irgendwie dem gerecht werden willst, dann musst du dich zu Hause einsperren und von morgens bis abends einfach nur Musik hören, so, weil es kommt einfach zu viel raus. Also ich merke das auch schon. Also ich bin jetzt auch seit ein paar Wochen jetzt hier beruflich tätig in diesem Feld und ich werde einfach erschlagen, wie viele Songs rauskommen. So.
Das stimmt. Ich versuche das gerade momentan so ein bisschen zu ordnen. Ich habe mir jetzt so für jeden Monat eine Playlist gemacht und versuche so jeden Monat die Songs, die rauskommen und die mir gefallen, dann da einzubauen. Und dann habe ich noch so eine Favorite 2021 Playlist. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich bin jetzt im März, habe ich glaube ich 3 Tracks da drin, weil ich gar nicht hinterherkomme. Aber das liegt bei mir dann tatsächlich eher daran, dass ich mich immer noch mit den Tracks von Januar und Februar aufhalte, die mir halt so gut gefallen haben. Ich lasse mich einfach nicht stressen. Ich höre das, was mir gefällt. Und zwischendurch haben wir ja dann auch unsere Playlist, wo ich immer mal wieder reinhöre, um dann auch mal zu gucken, okay, was gibt es denn sonst noch? Aber ich höre mir schon länger nicht mehr diese 50, 60 Songs am Freitag an. Da habe ich gar nicht die Zeit dazu.
Ja, nee, ich versuche es immer noch, aber am Ende schaffe ich es auch nicht, weil da einfach, also es sind auch direkt Leute dabei, wo ich weiß, dass es einfach beim 100. Mal trotzdem nicht funken wird, so. Ja. Deswegen spare ich mir die Zeit, aber gerade so was Alben angeht, also beziehungsweise, ich weiß nicht, also wenn jetzt am Freitag ein krasses Album droppt, so, und die Woche darauf kommt noch ein krasses Album, dann wird es bei mir schon problematisch, so, was ich hören will und ob ich auch überhaupt die Zeit dafür habe. So, deswegen fand ich die News von Nas eigentlich ganz interessant. Wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben hier im Stammtisch. Aber nun zu dir, Jara. Was hast du denn mitgebracht für uns?
Ja, ich habe auch eine News aus Amerika, würde ich mal sagen, untypischerweise. Und zwar ist mir bei den Kollegen von hiphop.de ein Post ins Auge gefallen, der angekündigt hat, dass City of Lies, ein Kriminalfilm mit Johnny Depp, ins Kino kommen soll, in dem er gemeinsam mit Forrest Whitaker die Morde an Tupac und Biggie aufklären will. Und ich habe das so gelesen und dachte mir so, gibt es den Film nicht schon? Weil ich meinte, mich zu erinnern, dass ich das schon mal gelesen habe. Aber den Film gab es tatsächlich noch gar nicht. Der wurde zwar angekündigt, 2018 surprise, surprise, sollte der rauskommen. Dann ist da was passiert und da was passiert. Irgendwie die Produktionsfirma ist pleite gegangen oder fast pleite gegangen. Dann war Johnny Depp wieder in einen Gewaltskandal verwickelt, weshalb dann die Produktion eingestellt wurde. Aber jetzt soll er im März zumindest in Amerika ins Kino kommen. Und ab April, am 19. März im Kino und ab 9. April dann auf den Streamingdiensten. Aber man kann auch noch nicht sagen, wann das in Deutschland dann läuft. Ich weiß nicht.
Und ob überhaupt, ne?
Ja, ich dachte mir, ich würde gerne deine Meinung auch dazu hören, weil Tupac und Biggie, gibt es überhaupt irgendwelche Rapper, über die schon so viele Filme gemacht wurden wie die beiden?
Also ich bin ja auch nicht viel älter als du. Nee, ich bin sogar jünger als du, ne? aber, also keine Ahnung, ich glaube schon, dass das mit die meisten sind. Also bei Biggie ist ja jetzt auch vor 1, 2 Wochen eine neue Doku auf Netflix gedroppt. Die habe ich mir reingezogen. Fand ich persönlich richtig langweilig. Also ich bin großer Biggie-Fan, aber diese Doku hat mir irgendwie sehr, sehr wenig Neues beigebracht. So.
Das ist halt immer das Ding. Ich denke mir, schon so viele Filme und so viele Serien und auch 2018 gab es ja auch eine Netflix-Serie genau nach diesem Schema, dass die Polizisten eben versuchen, das aufzuklären, so als halb Doku, halb Spielfilm irgendwie. Und ich ich erwarte da gar nicht mehr so viel Großes, weil ich nicht sehe, dass man nach 24 Jahren noch irgendwie mit einer überraschenden Neuigkeit ankommen kann. Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Naja gut, aber das ist ja, also die ganzen Mordfälle sind bis heute nicht aufgeklärt und dieser Film versucht ja anscheinend herauszufinden, wie das dann am Ende abgelaufen ist. So habe ich das auch richtig verstanden,
ja, oder? Schon, aber das war 2018 in dieser Netflix-Serie Unsolved halt auch die
Ah, okay, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber wurde das da aufgebröselt?
Nein, also das Einzige, was für mich da neu war, war, dass der Fokus so auf dem LAPD selbst war und da halt dann schon betont, also so durch die Blume zwischen den Zeilen hat man schon rausgehört, dass da einige der Meinung sind, dass die Polizei selbst da irgendwie involviert ist. Aber ich bin skeptisch, aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn der in Deutschland läuft. Und dann kann man ja vielleicht auch noch mal drüber sprechen.
Ja, ich wollte eh sagen, ich glaube, am Ende des Tages sind wir beide nah genug dran, dass uns das noch immer noch genug interessiert, dass wir uns das am Ende eh reinfahren werden. Also gehe ich mal stark von aus. So. Ob es dann gut wird am Ende oder nicht, ob es das braucht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich... Der Name zieht wahrscheinlich immer noch, so deswegen wundert es mich nicht, dass es das gibt, aber ich würde sagen, müssen wir einfach mal schauen. Ich meine, so lange ist es auch nicht mehr hin, bis der in die Kinos kommt. Ach, Kino, lustig.
Habe ich mir auch gedacht.
Ja, gut, aber in Deutschland ist er ja erstmal, glaube ich, eh nicht geplant, also beziehungsweise ist noch nicht bekannt, ob der in Deutschland rauskommt, aber wir sind ja auch der englischen Sprache mächtig, wir schaffen das schon. Ja, aber auf jeden Fall nette News, die du da mitgebracht hast und das war es nämlich noch nicht für dich, denn ich habe noch eine Handvoll News für dich mitgebracht. Normalerweise kommentiert Nico die immer, der ist heute nicht da, deshalb wirst du das machen.
Das sind, die Schuhe sind mir zu groß, das weißt du schon, oder?
Es geht schon, nee, du musst gar nicht so viel sagen, es reicht ein Satz oder wenn du noch mehr sagen willst, gerne, aber
okay.
Einfach spontan was random aus deinem Kopf rausschießt. Ja, habe ich vorhin schon erwähnt, gestern oder heute Nacht waren die Grammys. Da würde ich dir gerne einmal die Hip-Hop-Gewinnerinnen vorlesen. Megan Thee Stallion ist der beste neue Artist geworden. Megan Thee Stallion und Beyoncé haben die beste Rap-Performance für Savage bekommen. Nas, wie eben gerade schon erwähnt, Best Rap-Album, Best R&B-Performance, ebenfalls Beyoncé, Best Melodic Rap-Performance, Anderson Park, Best Music-Film, Beyoncé und Best Global Music-Album, Burna Boy. Löst das irgendwas bei dir aus?
Ja, ist halt nicht ganz so mein Thema. Ich weiß nicht, also Beyoncé fällt mir natürlich auf, aber ich, also man spricht ja nicht so von Teams, aber ich sag trotzdem, ich bin eher Team Rihanna als Beyoncé. Die ist mir immer so ein bisschen zu glatt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Da fehlt mir so ein bisschen Ecken und Kanten.
Sie ist einfach zu perfekt.
Ja, das kann man so sagen. Das soll auch gar nicht irgendwie böse sein. Ich freue mich natürlich für sie. Das ist ja auch eine krasse Leistung. Aber recht viel mehr kann ich da leider gar nicht sagen.
Ja, das ist auch voll okay. Brauchst du gar nicht rechtfertigen. Cardi B schreibt Geschichte. Ihre Single Bodak Yellow erreichte den Diamantstatus. Damit ist sie die erste Rapperin mit einer Diamant-Single.
Auch Hut ab auf jeden Fall. Mit Cardi B kann ich schon ein bisschen mehr anfangen als mit Beyoncé. Und ich habe mir gerade auch noch mal die Single und das Video angeguckt. Habe ich für gut befunden. Kann ich ihr gönnen.
Genre approved. Dann wieder ein Grammy-Thema, und zwar geht es um The Weeknd, der hat nämlich die Grammys boykottiert. Ich weiß, ob du es mitbekommen hast. Eigentlich wäre er ja safe Nominee gewesen sein müssen. So, also das Album ist ja komplett durch die Decke gegangen, hat unzählige Streaming-Rekorde geknackt und hat jetzt, glaube ich, auch tatsächlich, das kommt hier noch weiter, er hat sogar einen neuen Billboard-Rekord aufgestellt mit Blinding Lights, der erste Song, der sich ein Jahr lang in den Top 10 der Billboards Hot 100 hält. So, das hat es noch nicht gegeben. Und ja, trotzdem wurde vor ein paar Monaten sein Album nicht bei den Grammys nominiert. Da ging es wahrscheinlich darum, denn Weeknd hat noch beim Super Bowl gespielt, vor ein paar Wochen war das, und er durfte sich wahrscheinlich nur für eins entscheiden. So, und daraus hin wurde ihm dann halt der Strick gedreht, dass er einfach, er hat sich für den Super Bowl entschieden und wurde halt nicht mehr nominiert, und da hat er auch geschrieben in Tweets, The Grammys remain corrupt, you owe me, my fans and the industry transparency. Und ja, und jetzt geht das alles nochmal ein bisschen weiter. Der New York Times gegenüber hat er jetzt geäußert, dass sein Label in Zukunft keine Musik mehr bei den Grammys einreichen wird, und ja, die Vorwürfe sind bekannt, die Grammys würdigen schwarze Musikkultur nicht genügend zu. Und darauf hat er jetzt keine Lust. Und der ist auch nicht der Einzige, der da in den letzten Jahren gegen gesprochen hat, dass da, also ich glaube, Jay-Z, Rihanna, Drake hatten da auch öfter mal schon ihren Unmut klar gemacht.
Ist auch frech, oder? The Weeknd so zu ignorieren, weil das kann man ja, also das kann man ihm ja gar nicht absprechen, was er für ein begnadeter Künstler auch ist. Und also ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, ja, weil du beim Super Bowl performst, nominieren wir dich jetzt nicht. Deswegen finde ich stark, dass er da so konsequent ist und sagt, okay, wenn ihr ohne mich spielen wollt, dann spielt ohne mich.
Ja, sehe ich eigentlich nicht anders als du. Ich glaube, am Ende des Tages braucht er den Grammy auch. Also ich glaube, der Grammy bräuchte den ja mehr als andersrum. So, naja. Dann auch mal wieder eine deutsche News, und zwar hat sich Materia zurückgemeldet mit seinem neuen Track Niemand bringt Martin um. Hast du den Song gehört?
Der ist in meiner März-Playlist auf jeden Fall.
Ja, ich habe mich, spricht auf jeden Fall
für ich habe mich sehr gefreut. Man hat den ja bei Bowser jetzt als erstes gehört nach seiner Auszeit auf dem Bowser-Album. Da fand ich ihn schon unglaublich stark und den Track fühle ich auch, finde ich auch sehr nice, irgendwie wie er da seine ins Wasser gefallene Weltreise so ein bisschen auch thematisiert und dann Niemand bringt Martin um. Hat mir gut gefallen. Ich bin sehr gespannt, was da bald noch kommen wird.
Ja, mir hat der Song auch gefallen. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn zum Release der Woche nehme, aber ich habe mich dann am Ende doch gegen entschieden, weil ich habe das Gefühl, dass da noch eine Single kommen wird, die mir noch mehr gefallen würde und die werde ich dann nehmen.
Ja, aber ich glaube, so zum Einstieg ist es auf jeden Fall passend.
Ja, ein guter Einstieg. Ist auch gut angekommen. Auf jeden Fall. Drake bricht wieder Rekorde. Life is Good von Drake und Future 9-fach Platin.
Krass.
Also kurz vor Diamantstatus. Track von OZ produziert. Ich glaube, also da brauchst du ja auch gar nicht viel sagen. Ist einfach krass.
Ja, da habe ich auch nur eine Sache tatsächlich, weil ich mich letztens mit jemandem über Drake unterhalten habe. Das ist auch jemand, den ich nicht so gerne mag. Ich mache mir halt, glaube ich, ein paar Feinde. Aber da sind wir auch zu dem Schluss gekommen, dass Drake wahrscheinlich so der Künstler unserer Zeit ist. Das ist schon heftig.
Ja, auf jeden Fall. Also bin mal gespannt, was passiert, wenn da irgendwann mal keine Musik rauskommt, wer dann annähernd solche Zahlen machen würde. So. Aber ja, auf jeden Fall crazy. Und Drake hat tatsächlich sogar noch eine zweite News bekommen, und zwar Scary Hours, die EP, ist herausgekommen vor ein, zwei Wochen. Und da hat er jetzt die große Chance, mit beiden Songs What's Next und Wants and Needs auf Platz 1 und auf Platz 2 zu charten. Das ist auch noch so niemandem geglückt.
Ja, warten wir ab.
Crazy. Und zu guter Letzt noch mal eine deutsche News für dich, die mich auch ein bisschen überrascht hat, aber auf jeden Fall Glückwunsch, King Orgasmus One chartet auf Platz 1 nach über 20 Jahren, hat das mal geschafft.
Du wartest jetzt, dass ich was sage, oder? Ich habe hab das Album tatsächlich noch nicht gehört. King Orgasmus One läuft jetzt bei mir nicht wirklich rauf und runter. Sollte ich mir aber auf jeden Fall mal anhören, schon allein aus dem Grund, um da ein bisschen mehr dann vielleicht darüber sagen zu können, was diese 1 bedeutet.
Ja, alles gut, Chara, das war jetzt auch kein Test. Wenn dir nichts einfällt, musst du auch nichts sagen. Aber ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, um Nico zu becken und mit uns den Stammtisch zu ermöglichen.
Ja, danke, dass du danke mich für deine eingeladen Zeit. Hast.
Gerne. Und wir machen weiter mit den Releases der Woche mit Yannick.
Voller Tatendrang und plane das Release.
Ich warte das Release, ja.
Bro, ich hab kurz das Release geplant.
Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
So, nachdem wir jetzt mit Jara einmal die News der Woche besprochen haben, begrüße ich meinen dritten und letzten Gast im heutigen Special Stammtisch. Yannick ist an meiner Seite. Wie geht's dir?
Was geht? Gut soweit. Ich hoffe, dir auch.
Ja, mir geht's auch gut. Ich würde sagen, wir sparen uns den Smalltalk, denn Yannick hat gleich einen Arzttermin. Ich würde sagen, ich fange mit dem Release der Woche an. Mein Release der Woche war relativ unspektakulär, muss ich sagen, am Ende des Tages. Ich konnte.
Findest du?
Ja, fand ich ein bisschen schon. Vor allem hatten wir, also Nico hatte, jetzt kann ich das sagen, ich habe mich für Disaster Intro, für das Intro vom neuen Disaster Album entschieden. Ich glaube, Disaster war auch einer, den wir die letzten Wochen auf öfter mal im Stammtisch behandelt haben. Deswegen ist das vielleicht so mein Gefühl. Aber ich konnte mich nicht anders durchringen, so, denn ich fand, also keine Ahnung, ich glaube, das Intro ist steht fürs Album. Also das Album ist jetzt am Freitag rausgekommen. Ich würde sagen, nach meiner persönlichen Ansicht, das ist, glaube ich, das beste, stärkste Album bisher in diesem Jahr. Auf jeden Fall, um noch ein wenig auf den Song einzugehen. Disaster ist wieder etwas politischer geworden als sonst. Hat auch die letzten Jahre so ein bisschen versucht, finde ich, seinen Sound zu finden. Hat das jetzt hier aber konsequent, also würde ich sagen, okay, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal für mich zumindest, am besten durchgesetzt. Er hat auch selbst vom besten Album seiner Karriere gesprochen und ich finde, das ist auch eigentlich echt nicht so weit hergeholt. Auf jeden Fall der Song geht halt direkt rein mit
der geht direkt in die Dein Folge
Balenciaga, Fall, ja. Pulli ist mir egal, Dulli, auch wenn sich wahrscheinlich einige direkt mit dem Reim wahrscheinlich Kopfschmerzen beim Reim bekommen, aber darum geht's ja nicht.
Ich glaube aber, das ist bei Disaster sowieso zweitrangig, wenn er Worte wie Umstände und Begebenheiten in diesem Song droppt,
dann merkt man,
das ist nicht der klassische Rap-Text.
Normal, so. Das sowieso, und aber man liest dann solche Kommentare trotzdem bei Posts unter uns und da wird drüber geschrieben, dass der Reim zu schlecht wäre und so. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Naja, auf jeden Fall, Intro Balenciaga ist Kritik an den eigenen Rap-Kollegen, die einfach versuchen, hauptsächlich einfach nur Geld durch ihre Kunst zu erwirtschaften. So. Und wir leben halt aktuell im politisch sehr brisanten Lagen und Tagen, das ist einfach, dass er es einfach nicht richtig empfindet, einfach nur ganz normalen Kommerz-Scheiß zu machen, einfach nur über die nächste Rolex zu rappen. Und das prangert er in diesem Song wirklich sehr gut an, hat auch gute Lines wie brauche deine Songs nicht, um zu wissen, dass du dumm bist, und auch für mich wahrscheinlich die bisher beste Line des Jahres, du verkaufst Fitnessdrinks an ein paar dicke Kids.
Das ist krass, ja.
Danach kommt noch das Lachen rein, aber es sind noch einfach viele Zeilen drin, wie dass du Frauen und Schwule hast, ist deinem Label egal, da wird er auch nochmal.
Und das Krasse daran, sorry, dass ich unterbreche.
Nee, alles gut, mach.
Ich finde ja, dass er in dem Song und mit der Line ja quasi auch sein eigenes Label frontet und sich selber auch in seinem Zwiespalt sehr bewusst ist, als der Rapper mit den Einstellungen, die er vertritt, trotzdem irgendwie seit Beginn seiner Karriere, die öffentlich wirksam so richtig stattfindet, abseits von nur so Hamburger Szene-Rap. Also sein Debütalbum ist ja schon auch über ein Major-Label direkt veröffentlicht worden.
Ja, das,
wenn ich mich nicht ganz irre. Und das ist ja ein Spagat, der irgendwie total interessant ist und eigentlich ein Widerspruch.
Ja.
Auf der anderen Seite aber so ein nettes trojanisches Pferd irgendwie in der deutschen Major-Label-Rap-Industrie mit dem Album.
Ja, voll, ich finde das Thema eh ganz interessant, weil also Disaster hat es schon, also der hat ja auch mal vor ein paar Jahren, ich glaube, so eine Werbung für About You gemacht. Das habe ich dann auch mal, ich glaube, es war im Kevin mit Stammtisch tatsächlich noch, da haben die, glaube ich, drüber gesprochen so und dann war die Antwort, also da ging es auch gut darum, wie kannst du das mit dir vereinbaren, also kann man das mit sich vereinbaren mit deiner Musik, das geht ja irgendwie schon eigentlich gar nicht. Und dann meinte er einfach straight up so, ja, ich habe Geld gebraucht, so. So, und am Ende des Tages ist es ja auch nur Teil des Systems, so, und wenn er halt, wenn man seine Miete zahlen muss, so, dann nimmt man halt sowas mehr mit, so, und ich finde es trotzdem kein Widerspruch, weil er halt in seiner Musik einfach sehr viele Gegenpole hat, die dagegen sprechen, so, und am Ende des Tages ist er halt auch einfach nur Teil des Systems, so, muss auch gucken, wo er bleibt, ne?
Ja, also ein Widerspruch ist es schon, aber es ist nichts, wofür man einen verurteilen kann, weil ja alles irgendwie voll mit Widersprüchen ist und dementsprechend, so, kann man ihm gut durchgehen lassen, und ich finde es auch definitiv sein bestes Album und, auch eines der wichtigsten Alben dieses Jahr. Und ich glaube auch, dass viel dazu getan hat, dass es eben jetzt wirklich, also die letzten Alben sind ja auch immer nur mit einem kleinen Produzententeam entstanden, aber dass es jetzt mit einem Produzententeam entstanden ist, wo man wirklich das Gefühl hat, da hat alles Richtige zusammengefunden. Also Teile dieser Crew, dieser HAVS, sind dann ja auch irgendwie als Features mit auf dem Album vertreten und das wirkt alles sehr homogen und wie sehr in einer sehr langen Session entstanden, so ein bisschen. Mhm. Und dadurch funktioniert dieses Album, glaube ich, auch so gut, weil es keine so krassen Ausreißer hat und nicht wirklich viel experimentiert in sich selbst, obwohl es im Disaster-Sound ja doch sehr viel kompromissloser ist, als
voll,
man das
voll,
bisher kannte.
Ich verstehe voll, was du meinst. Ja.
Also, krasses Album. Ich würde da, wenn ich mir einen hätte aussuchen müssen, dann auf jeden Fall den Tyler-Song mit BOZ, der mich richtig kickt.
Mhm.
Aber bin durchweg, bis auf halt so, ja gut, ein paar Schönheitsfehler findet jeder beim Hören für sich.
Ja, sonst safe, bin ich safe.
Durchweg safe. Froh, dass es dieses Album gibt.
Safe. Das Thema wird vielleicht noch im Laufe des Monats Thema bei uns, aber mehr werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Aber ihr hört euch auf jeden Fall Intro Balenciaga an von Disaster, mein Song der Woche. Super Junge, super Album. Hamburger Local, immer supportenswert. Hört euch den Song an.
Auf jeden Fall, hört euch das ganze Album an.
Das sowieso. Yannick, was war dein Release der Woche? Bin ich mal gespannt.
Bei mir ist es etwas nicht ganz so Revolutionäres, aber auch Politisches. Mhm. Nämlich der neue Song der Argonautics, die gerade auf ihr mittlerweile drittes Major-Album hinarbeiten. Und es ist der Song Stimmen im Wald erschienen und der ist klassischer Argonautics-Song, wenn man so will. Also es passiert nicht viel Neues, aber ich freue mich immer wieder darüber, wenn dieses Duo beziehungsweise Trio einfach genauso weitermacht wie bisher, weil der Sound, den sie fahren und auch die Einstellung plus die Art, wie sie rappen und texten, für mich sehr alleinstehend in Deutschrap ist. Sie haben so ein bisschen so eine Außenseiterrolle aus diesem Berlin-Rap. Mhm. Also sie kommen aus Teltow, das ist so, wo sich Berlin und Brandenburg die Hand geben, so ein bisschen. Und representen das auch. Und das hat so einen sehr warmen, analogen Untergrundcharme. Auch die gesamte Produktion ist oft sehr runtergekocht. In dem Song haben wir jetzt nur Drums, die klingen wie einfach auf so einer Drum-Machine programmiert und auch sehr analog. Eine Bassgitarre und so einen Synth und einen Vocal-Chop, die den kompletten Beat machen. Und da passiert auch nicht mehr viel. Und das ist aber trotzdem so packend, dass es mich immer wieder aufs Neue einfängt, weil die so eine krasse Wut in ihren Stimmen haben. Mhm. Also man kann jetzt so sagen, also es ist ein Trio, einmal Timmy, einmal Usta und einmal Donny Bombay, der als Produzent alles beisteuert. Nee, obwohl, jetzt habe ich mich schon wieder hier verhaspelt und vertan.
Ja, genau. Das
ist totaler Quatsch.
Du kannst uns auch noch einsteigen, wenn du willst.
Ja, gut. Obwohl, doch, stimmt. Timmy und Usta sind die beiden Rapper. Ja, ich dachte, ich hätte irgendeinen Namen verwechselt, aber scheint alles korrekt zu sein. Und was die so schön zusammenführen, ist irgendwie so eine sehr kunstbewusste und Graffiti-bewusste Ästhetik. Mhm. Und krasse Videos, ein gutes Gespür für Grafiken, die Mixe und die Stimmen klingen immer so gut und die haben eine sehr bewusste Anti-Haltung gegen sehr vieles. Also sie positionieren sich außerhalb der Szene, sie positionieren sich außerhalb von gesellschaftlichen Normen, sie positionieren sich sehr inklusiv und das ist sehr schön anzusehen, gerade für Rap, der eben nicht aus einem Schmelztiegelbezirk kommt, sondern eben aus dem abgeschiedenen Teltow.
Ja, voll. Ich musste tatsächlich sagen, dass der Song auch in meine engere Auswahl gekommen ist. War dann aber am Ende doch ein bisschen froh, dass du dich dann für den Song entschieden hast, weil das hat mir dann meine Wahl ein bisschen einfacher gemacht. Aber ich finde auch bei den Argonautics, es wirkt alles sehr in sich geschlossen. Also es hat alles Hand und Fuß und auch so diese kleine Edginess, die du meintest, also sind ja auch echt kein großer Act. So, ich glaube, auf Instagram sind das 4000 Follower so. Und die sind ja schon seit über 10 Jahren dabei. Das ist ja auch das Krasse. Also, als ich das heute gelesen habe, war ich auch echt sogar ein bisschen schockiert, weil so alt sehen die mir gar nicht aus.
Die haben wohl einfach sehr jung angefangen. Ja. Schon ja so während Schulzeiten haben sie, glaube ich, zum letzten Album so ein bisschen in einem Interview mit Alex erzählt, wenn ich mich da recht erinnere.
Ja, voll. Aber auch hier, wie ich finde, super Song. Hört euch den Song an, hört euch die Argonautics an. Album kommt, glaube ich, im Mai, meine ich.
Genau.
Kommt bald auf jeden Fall. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken, Yannick, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und bedanke mich auch bei allen anderen Gästen, die heute hier waren und auch natürlich bei euch, dass ihr immer noch zuhört. Und ja, nächste Woche ist Nico dann wahrscheinlich wieder am Stammtisch dabei. Auf die Hausaufgaben werden wir heute verzichten, wie ich schon vorhin erwähnt hatte. Das möchte ich nur mit Nico machen. Dabei wird es auch bleiben. Tradition muss sein manchmal. Und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche und bis dann. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns.
Ciao.
Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.